Ich möchte uns ein paar Verse aus dem Psalm 85 lesen. Wie so oft in dieser Predigtreihe spielt auch diesmal ein Psalmwort eine gute und wichtige Rolle. Psalm 85 ab Vers 9. Ich höre aufmerksam auf das, was Gott der Herr spricht. Denn er verheißt seinem Volk, denen, die ihm treu sind, Frieden. Lass nicht zu, dass sie auf ihre verkehrten Wege zurückkehren. Ganz sicher ist sein Heil bei denen, die ihm Ehre geben, und unser Land wird von seiner Herrlichkeit erfüllt sein. Liebe und Wahrheit haben sich verbündet. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Wahrheit wird auf der Erde wachsen und Gerechtigkeit vom Himmel herabschauen. Ja, der Herr wird es uns gut gehen lassen und unser Land wird reiche Ernte tragen. Gerechtigkeit wird ihm vorangehen und für ihn den Weg bereiten. Ich bin gerecht, so lautet unser Thema heute. Und wir sind, wie Christoph sagte, in unserer Predigtreihe über das Wesen Gottes und wir sind am Ende angekommen. In dieser Predigt soll es noch einmal um diese Thematik gehen und es soll um die Eigenschaft Gottes gehen, in der sich sein ganzes Wesen widerspiegelt, die aber trotzdem für uns manchmal auch etwas unangenehm klingen kann. Seine Gerechtigkeit. Ich möchte erstens über den Begriff der Gerechtigkeit in der Bibel sprechen, dann über die Gerechtigkeit Gottes, dann unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit und das Ziel von Gerechtigkeit, von dem wir eben im Bibelvers schon ein bisschen gehört haben. Dort hat das Volk Israel beschrieben, was es in der Zukunft sieht, wo es hingeführt werden möchte von seinem Gott. Wir haben ja eben schon mit Christoph ein bisschen über den Begriff Gerechtigkeit nachgedacht. Und ich musste auch natürlich an eine Kindersituation denken, als ich begonnen habe, mich mit dem Begriff zu beschäftigen. Sowieso als Eltern hat man immer mit Gerechtigkeit zu tun und merkt, spätestens ab dem zweiten Kind wird es schwierig. Also wir haben ja tatsächlich, würde ich auch sagen, bei Gerechtigkeit oft so eine Verteilsituation im Auge. Jeder bekommt gleich viel Bonbons zum Beispiel, aber auch bei Erwachsenen. Ein kleiner Glückwunsch an den vor 100 Jahren verstorbenen Loriot posthum. Wenn wir an das Zitronencremebällchen denken, da ging es auch um Gerechtigkeit auf dem Kosakenzipfel, wo sich zwei, ich weiß nicht, wer kennt diesen Sketch oder hat ihn in den letzten Tagen im Fernsehen mal wieder wiederholt gesehen, wo sich also zwei Familien, die sich im Urlaub kennengelernt haben, treffen und sich freuen und einander sagen, wie schön es ist, dass sie sich kennen und dann gemeinsam essen. Und beim Nachtisch kommt also der Nachtisch, das Zitronencremebällchen, also irgend so eine Torte, und da ist oben so ein Zipfel drauf, der Kosakenzipfel, und oben drauf ist ein Zitronencremebällchen und es steht nur eins davon auf dem Tisch und die beiden Männer sitzen vor Kopf, die Frauen an der Seite und unterhalten sich, und dann geht es darum, wer also das Zitronencremebällchen kriegt, und nachher kommen sie also in einen fürchterlichen Streit und gehen schreiend auseinander, und wie schlimm es ist, dass sie sich jemals kennengelernt haben, weil einer das Zitronencremebällchen geklaut hat. Also Gerechtigkeit, auch im Alltag, auch bei Loriot immer wieder. Gerecht ist demnach eine Situation, wenn jeder bekommt, was ihm zusteht. Das wäre sehr einfach. Gerecht ist eine Lösung, wenn alle Seiten betrachtet und gleichmäßig abgewogen wurden. Gerecht meint also in unserem Verständnis oder in diesem Verständnis oft etwas Ausgewogenes, Abgewogenes, Ausgeglichenes. Es geht um möglichst mathematisch messbare Gleichheit. Nun merken wir schon und wissen es auch, das Leben ist meistens nicht mathematisch messbar, und da haben wir das Problem schon. Und so wird ein scheinbar gerechtes Urteil oft hinterfragt, nicht nur von Kindern, auch von Erwachsenen. Man käme mit seiner eigenen Sichtweise zu einem anderen Ergebnis, und das kann doch nicht gerecht sein, wie das hier abgeht oder was auch das zum Beispiel ein Gericht entschieden hat. Darum gibt es ja bei unseren Gerichten das System von Revisionen, wenn nochmal andere Richter auf das gleiche Urteil oder die Situation schauen können und ihre Sicht und ihr Urteil abgeben können. Da merken wir schon, mit Gerechtigkeit ist das ganz nicht ganz so einfach. Nun ist aber Gott nicht nur gerecht, er ist auch der letzte und eigentliche Richter. Er sagt, was recht und gerecht ist. Und das wird gelten. Ich bin Jahwe, lesen wir im Jesaja 45, ich bin Jahwe, der die Wahrheit sagt und was ich verkünde, ist gerecht. Da gibt es also diese eine Instanz, bei der es kein zu viel davon und zu wenig davon gibt, sondern der in sich für Recht und Gerechtigkeit steht. Und am Ende unseres Lebens wird er unser Leben betrachten und sein Urteil darüber sprechen. Und nach unserem eben beschriebenen Verständnis von Gerechtigkeit würden wir dann bekommen, was uns zusteht. Es wäre im wahrsten Sinne des Wortes eine Abrechnung Gottes mit uns. Sünden würden zusammengerechnet, Schulden addiert oder Schuld addiert, gute Taten als Guthaben vermerkt. Ist das dein Bild vom gerechten und richtenden Gott? Es klingt kalt und hart. Und es passt nicht so recht zum Rest des Wesens Gottes, wie wir es in den letzten Wochen betrachtet haben. Und tatsächlich, gerecht zu sein im Sinne von messbarem Ausgleich ist schwer angesichts der Vielschichtigkeit des Lebens. Was sagt also die Bibel über Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist in der Bibel mit einem anderen Verständnis belegt. Hinter dem hebräischen Wort Tzadak, was für gerecht sein oder im Recht sein oder rechtschaffen steht, steht die Bedeutung, dass eine Gemeinschaft eine gemeinsame Vorstellung davon hat, wie sie miteinander leben und umgehen wollen. Also wir haben eine Gemeinschaft von Menschen, die sich geeinigt haben auf das, was in ihren Reihen richtig sein soll, gerecht sein soll, wie sie miteinander umgehen sollen, was sozusagen ihre Kultur, ihr Umgang miteinander sein soll. Und wer nach dieser Vorstellung lebt und handelt, ist gerecht. Es ist eher ein ethischer als ein juristischer oder gar ein mathematisch verstandener Begriff, den wir in der Bibel finden. Vom hebräischen Denken her ist Gerechtigkeit also mehr ein Verhältnisbegriff. Das meint, wir leben in einer Gemeinschaft oder in einem Bund und darum verhalten wir uns einander gegenüber gerecht. Zuerst ist also das Miteinander und dann meine Handlung entsprechend diesem Miteinander, was dieses Miteinander fördert und sichert und gut tut. Wir sorgen nicht nur dafür, dass jeder bekommt, was ihm zusteht, sondern setzen uns aktiv dafür ein, dass jeder das hat, was er braucht. Das ist eine andere Sicht. Wir gucken nicht nur, dass jeder bekommt, was ihm zusteht, alles ist gerecht aufgeteilt, sondern dass jeder hat, was er braucht. Damit schauen wir auf den Menschen, auf die Bedürfnisse. Und das kann manchmal, Kindererziehung, bei dem einen Kind in diesem Fall das sein, was für das andere Kind in diesem Moment aber nicht richtig ist. Und so ist Gerechtigkeit schon wieder etwas anderes als nur etwas Korrektes. Gerechtes Leben von Gott her gesehen ist nicht einfach gesetzlich korrekt, sondern vor allem sozial verantwortlich und moralisch gut. Im Volk Gottes des Alten Testamentes ist diese Vorstellung geprägt von den Geboten Gottes, natürlich, die sie am Sinai erhalten haben. Da hat Gott ihnen seine Gemeinschaft, seine Vorstellung von Gemeinschaft beschrieben. Und da lesen wir im Psalm 119, meine Zunge soll dein Wort besingen, denn alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. Sie fördern das Miteinander. Gott hat ihnen verkündet, was er für eine Vorstellung von Leben hat. In seiner Vorstellung von Leben geht es nämlich letztendlich um Frieden. Und so lesen wir in Jesaja, und das Werk der Gerechtigkeit, also der Effekt, das Produkt der Gerechtigkeit wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit, also das, was am Ende rauskommt, das Ziel, sind Ruhe und Sicherheit für ewig. Frieden, Ruhe, Sicherheit. Das ist das Ziel. Wenn wir nach Gottes Art gut leben, entsteht also ein Lebensraum, der gut tut, in dem wir gerne leben. Das gilt in jeder menschlichen Gemeinschaft. Angefangen von einer Zweierschaft, einer Freundschaft, über die Familie bis zu einer Stadt und einem Land. Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Die Sünde aber ist für jedes Volk eine Schande, lesen wir in den Sprüchen. Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Es geht bei Gerechtigkeit eben nicht nur um das Einhalten von Regeln. Nicht, dass Regeln nicht wichtig und gut wären. Aber wenn wir davon sprechen, dass Gott gerecht ist, dann bedeutet es nicht so sehr, dass Gott am besten rechnen kann und dementsprechend guckt, ob unser Leben mehr gute als böse Taten hat. Das ist nicht gemeint mit Gerechtigkeit. Das wäre sehr verkürzt und würde ein kaltes und hartes Gottesbild hervorbringen. Darum sagt Paulus im Neuen Testament, im Galaterbrief, es ist klar, dass mit Hilfe des Gesetzes niemand vor Gott gerecht werden kann. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Gerecht zu sein bedeutet, verbunden zu sein. Verbunden mit unseren Mitmenschen, um mit ihnen freundlich und fröhlich und friedlich zu leben. Nur um das im Sinne Gottes zu können, müssen wir mit Gott verbunden sein, der uns seinen Sinn für Gerechtigkeit gibt. Denn seine Gerechtigkeit ist unser Vorbild und seine Verbindung zu uns lässt uns am Eigenleib spüren und erleben, wie wir miteinander leben wollen. An ihm können wir ablesen, wie wir gerecht leben und sein können. Darum zweitens die Gerechtigkeit Gottes. Eben sagte ich, dass Gerechtigkeit, die nur mathematischen Ausgleich zum Ziel hat, nicht so recht zum Bild der Bibel passt und auch nicht zu dem, was wir in den letzten Wochen von Gott betrachtet haben. Darum haben wir dieses Thema der Gerechtigkeit Gottes als letztes Thema in dieser Reihe gewählt. Denn Gott ist eben nicht nur ein gerechter und sozusagen kalter und harter Richter. Wenn wir an ihn als Richter denken, dann wird er dabei nicht anders sein, als er mit seinem ganzen Wesen immer schon war. Er bleibt der immer Gleiche. Und er bleibt immer ganz so, wie er ist. Erinnern wir uns noch einmal, wie er sich beschreibt im zweiten Mosebuch, in der Begegnung mit Mose. Und er und der Herr ging vor seinem Angesicht, also vor Mose vorüber und rief, Herr, Herr, also Yahweh, Yahweh, Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und groß an Güte und Treue. Das ist das Wesen Gottes, wie er sich selber beschreibt, über das wir in den letzten Wochen nachgedacht haben. Barmherzig und gnädig, langmütig oder langsam zum Zorn, wie wir gelernt haben, und groß an Güte und Treue. Daran erkennen wir Gott. Und das lässt sich mit einem Wort zusammenfassen, wenn wir so wollen. Und dieses Wort ist Liebe. Darum schreibt Johannes in seinem Brief, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. In der Liebe kommt all das zusammen, was wir von Gott erkennen können. Denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden gesandt hat. Gottes Wesen ist zusammengefasst in der Liebe und hat ihren vollkommenen Ausdruck in Jesus Christus gefunden. In ihm wurde die vollkommene Liebe Mensch. Weihnachten kommt. In Jesus konnte man die Liebe hören und fühlen und anfassen und erleben. Das Wesen Gottes in seiner Ganzheit. Jesus hat immer wieder mit tiefstem Mitleid auf die Not der Menschen reagiert, denn Gott ist barmherzig. Jesus hat immer wieder sehr konkret und handfest Menschen herausgeholt aus Krankheit und Sünde und dämonischer Knechtschaft und sinnlosem Leben. Nicht, weil sie etwas für ihn getan hätten, sondern weil er es wollte, denn Gott ist gnädig. Jesus war wiederholt zornig über die Kaltherzigkeit der Menschen, aber er hat seinen Zorn zurückgehalten. Nur wenn jemand sich gänzlich von ihm abwandte, hat er ihn gehen lassen. Er kam in die Welt, um zu retten und nicht um zu richten, denn Gott ist langmütig und langsam zum Zorn. Menschen waren gerne in seiner Nähe, denn er wandte sich ihnen zu und seine Wohltaten waren vielfältig. Bis zum Schluss spürten das seine Jünger und alle Menschen um ihn, denn Gott ist reich an Güte. Er ging seinen Weg auf dieser Erde bis zum Ende am Kreuz, um die Welt und das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Trotz der Schwere des Auftrags und der Unvollkommenheit seiner Jünger blieb er seinem Auftrag und seinen Jüngern treu, denn Gott ist treu. Verstehen wir dieses Bild von Gott, dieses Wesen Gottes, was sich in Jesus wiederfindet und was auch in seiner Gerechtigkeit Platz hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gottes Gerechtigkeit hat zum Ziel, uns zu gewinnen. Nicht, um uns aufzuteilen in Gut und Böse. Diese Liebe Gottes zu uns Menschen trieb Jesus dazu, uns das abzunehmen, was uns vor Gott ungerecht macht, nämlich unsere Sünde. Alles, was wir gegen Gottes Idee von gerechtem Leben getan, gesagt oder gedacht haben, es wäre bei jedem ausreichend Stoff für eine gerechte Verurteilung. Aber wenn wir an Jesus glauben und sein Opfer für uns, dann sind wir in Gottes Augen gerecht. Denn er hat unsere Schuld auf ihn geladen, damit wir durch ihn gerecht sind, in ihm gerecht sind. Und so schreibt Paulus, wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Glaubst du an Jesus, dann brauchst du keine Angst vor einem kalten und harten Gott zu haben. Denn er, Jesus, hat alles getan, damit du in Gottes Augen der bist, der du sein könntest oder die bist, die du sein könntest. Er sieht dich durch Jesus an, durch das Kreuz und niemals drumherum. Gott sieht uns nur noch durch Jesus an, wenn wir auf Jesus vertrauen und mit ihm verbunden sind. Dann wird keine Verurteilung und keine Verdammnis mehr auf uns zukommen. Wir müssen nicht mehr denken, reicht mein Leben? War es gut genug? War dieser Tag nicht schlimm in Augen Gottes? Wird er auf der Minusliste landen am Ende? Es wird keine Verurteilung, keine Verdammnis mehr auf uns zukommen. Durch Jesus sind wir gerecht und lernen gleichzeitig, wie wir gerecht leben können. Darum nennen wir ihn unseren König. Und zwar König im besten Sinne des Wortes. Er verkörpert, was wir sein wollen, sollen und können. Er ist unser Ziel. Ihm vertrauen wir uns an. Er sorgt für uns und er führt uns in eine gute Zukunft als unser guter König. Darum singen wir so viel von ihm als König. Und drittens, unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Wenn wir an Jesus glauben, können wir dem Tag des letzten Gerichts gelassen und mit Freude entgegensehen. Dann, wenn Gott diese Welt zum letzten Mal richten wird. Man kann fragen, was es für einen Sinn hat, dass es so einen Gerichtstag überhaupt gibt oder geben soll. Wenn doch eh schon alle Menschen nach ihrem Tod direkt vor Gott stehen und dann herauskommt, wo sie weiter existieren werden. Bleiben sie in der Nähe Gottes? Bleiben sie in seiner Gegenwart? Oder können sie nicht dort bleiben, was wir dann Hölle nennen? Nun, es wird der Tag sein, wenn Gott, dieser letzte Gerichtstag, oder jüngste Tag, wie man auch sagt, über den wir sprechen müssen, wenn wir über die Gerechtigkeit Gottes sprechen. Es wird der Tag sein, wenn Gott vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, vor den Menschen, den Engeln, den Dämonen und Satan öffentlich zeigen kann und wird, wie gerecht er ist. Zur Nachvollziehbarkeit seiner Gerechtigkeit nutzt die Offenbarung 20 im Vers 11 ein Bild, dass Bücher aufgetan werden. In ihnen sind die Taten aller Menschen verzeichnet, was für uns natürlich überhaupt nicht vorstellbar ist. Nicht, dass Gott nachlesen müsste, er weiß, was in unseren Herzen ist, aber alle anderen werden hineinschauen können. Und keiner wird sich beschweren. Jede Sünde wird erkannt werden und jedes Knie wird sich beugen und die Wahrheit wird auf dem Tisch liegen. Gott, der gerechte Richter, wird an diesem jüngsten Tag jedem einzelnen Menschen, der über diese Erde gegangen ist, zeigen, was seine Werke und Worte verursacht haben. Das klingt bedrohlich, aber es ist ein guter Tag. Es ist der Tag der Wahrheit, an dem die Schöpfung und der Kosmos wieder ins Lot gebracht werden. Und im Grunde genommen ist es genau das, worauf wir hoffen. Denn wir wünschen uns eine Welt des Friedens und der Gerechtigkeit. Wir starren doch entsetzt auf die Bilder von Krieg und Zerstörung, wenn Kinder durch Mörder sterben und Bomben fallen und Menschen vertrieben werden oder wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Irgendetwas in uns sagt, dass das nicht so bleiben kann, dass das nicht richtig ist, dass das nicht die Welt ist, wie sie gedacht ist. Die Verhältnisse müssen eines Tages zurechtgerückt werden. Diese Sehnsucht lebt in jedem Menschen. Diese Hoffnung wird in den Psalmen und in der Offenbarung gefeiert. Dort steht sogar so unvorstellbare Bilder, wie dass Bäume vor Freude in die Hände klatschen und die Menschen jubeln, wenn sie an diesen Tag denken. N.T. Wright schreibt, der Theologe, in einer Welt von systematischer Ungerechtigkeit, von Tyrannei, Gewalt, Arroganz und Unterdrückung, ist der Gedanke, dass ein Tag kommen könnte, an dem die Bösen mit Nachdruck in die Schranken gewiesen werden und an dem den Armen und Schwachen gegeben wird, was ihnen gebührt, die beste Nachricht, die es geben kann. Angesichts einer Welt, die in Rebellion, einer Welt voller Ausbeutung und Bösartigkeit, muss ein guter Gott ein Gott des Gerichts sein. Das Gericht ist ein wesentlicher Teil des Evangeliums. Und die christliche Antwort auf die postmoderne Gottvergessenheit. Wenn es keinen Gott gibt, gibt es keine Gerechtigkeit und das Leben macht keinen Sinn. Dann wachsen die einen im Reichtum auf, kriegen eine Ausbildung und können für sich sorgen und andere werden in Armut geboren und bleiben ihr Leben lang abhängig vom Wohlwollen anderer. Wenn sie nicht an Krankheit sterben, weil sie keine Medikamente haben. Ist das gerecht? Ist das einfach kaltes Schicksal? Haben die einfach Pech gehabt? Wir merken schon, dass das nicht so ist. Wenn es keinen Gott gibt, muss sich da aber keiner drum kümmern. Wenn Gott tot ist, ist alles erlaubt. Ob wir unsere kranken Eltern pflegen, Geld verschwenden, eine Kinderpatenschaft übernehmen oder Steuern hinterziehen, es wäre letztlich alles egal. Weil wir niemandem gegenüber Rechenschaft ablegen müssten. Niemandem würden wir eines Tages gegenüberstehen, von dem wir wüssten, er ist gerecht. Und er sieht, was unser Leben angerichtet hat. Es wäre letztendlich egal. Und dass es da jemanden gibt, der uns sagt, was wahr und gerecht ist, und dass dieser jemand in einem finalen Urteil die Verhältnisse zurechtrücken wird, ist grundlegend für eine gelingende Gesellschaft. Wo dieser Glaube fehlt, fehlt die ordnende Mitte. Kein Ethikrat kann das übernehmen. An diesem letzten Tag werden nicht nur die ihrer selbstgewählten Gottesferne und damit Hölle überlassen, die sie mit Nachdruck vertreten, gewollt und gelebt haben, sondern vor allem wird an diesem Tag bestätigt und gewürdigt und gelobt und belohnt und gekrönt, was übersehen und missachtet und belächelt und ausgebremst wurde an guten Taten der Gerechtigkeit. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten an diesem Tag spätestens. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Die neue Zukunft wird ihnen gehören, denen, die jetzt das Gefühl haben, ich habe mich so eingesetzt und niemand hat es gesehen, Ich habe mich so bemüht und keiner hat es gelobt und beachtet. Ich habe mich so eingesetzt für das Miteinander und kriegt noch mal einen drauf. Es wird getröstet und geheilt, verbunden und aufgerichtet, was verkrümmt und verletzt, was verwirrt und in die Irre geführt wurde. Und ja, es wird Korrektur und Reinigung und heilsames Erschrecken geben, aber dann ist alles gut. Denn wir dürfen nicht vergessen, wer der Richter ist. Es ist der Gott der Liebe. Im Gericht wird die Liebe nicht ausgesetzt, damit die Gerechtigkeit endlich freie Bahn hat, nach dem Motto, Liebe aus, Gerechtigkeit an. Nein, die Liebe wird die Klärung, das Aufrichten, die Konfrontation und notfalls auch die Entfernung von denen, die ihre Gottesebenbildlichkeit und damit ihr Menschsein verwirkt haben, begründen. Liebe möchte Gerechtigkeit. Das Ziel der Gerechtigkeit als letzter Punkt. Gott will alles vorbereiten für die neue Welt, die erschaffen wird. Und jetzt sind wir wieder bei Psalm 85. Ja, nahe ist seine Rettung denen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seine Herrlichkeit soll wieder Wohnung nehmen in unserem Land. Dann begegnen einander Gnade und Wahrheit, dann küssen sich Gerechtigkeit und Frieden. Diese Sehnsucht nach diesem Moment soll heute schon unsere Lebensart bestimmen. Gerechtigkeit ist nicht das, was uns schlechtes Gewissen verursachen sollte, wenn wir daran denken in Bezug auf Gott. Bin ich gerecht genug? Reicht mein Leben? Sondern es soll mich hinführen in das, was Gott sich vorgestellt hat für mein Leben, für das Leben in dieser Welt und unter den Menschen. Es ist das Leben, was die Gerechtigkeit Gottes schon heute in die kleine Welt hineinbringt, in deine kleine Welt. Das Wohlwollen, mit dem du anderen begegnest, die Großzügigkeit, die Barmherzigkeit, Gnade und Langmut, Güte und Treue, diese Eigenschaften spiegeln das Wesen Gottes wider. Sie sollen unser Ziel sein in unserem Denken, Fühlen, Begegnen und Betrachten, in unserem Handeln und Helfen. Ein gerechtes Leben erkennt man weniger daran, dass es allen Regeln entspricht, sondern vielmehr daran, dass es dem Ziel entspricht. Dieser Satz ist mir wichtig. Ein gerechtes Leben erkennt man weniger daran, dass es allen Regeln entspricht, sondern vielmehr daran, dass es dem Ziel entspricht. Und das Ziel ist die neue Welt, das Reich Gottes, das jetzt schon in uns Gestalt annimmt und nach dessen Art wir heute schon leben, entscheiden und handeln wollen. Wenn du dich also in einer bestimmten Situation fragst, was jetzt gerecht wäre, dann frag dich, welche Folge dein Handeln jeweils hätte. Wäre die Folge mehr Frieden, mehr Gnade, mehr Wahrheit, mehr Freude, mehr Vertrauen, dann handle so. Darum sagte Jesus, dass der Sabbat den Menschen dient und nicht die Menschen dem Sabbat. Der Sabbat war die Regel. Aber Jesus sah das Ziel dieser Regel und das Ziel dieses Sabbats, dass Menschen zur Ruhe kommen, dass sie ahnen, dass es eines Tages eine Ruhe bei Gott geben würde. Nicht, dass sie darum feilschen, wie viele Schritte sie heute gehen dürfen. Darum ließ er die Ehebrecherin gehen, obwohl sie nach dem Gesetz, nach den Regeln hätte gesteinigt werden müssen. Aber er sah das Ziel, nämlich dass Menschen lernen, dass Gott ein vergebender Gott ist. Der Sünde nicht kleinredet, er sagt nicht, geh einfach in Frieden, sondern er sagt, geh und sündige hinfort nicht mehr. Er bleibt bei der Wahrheit, aber er lässt die Liebe gewinnen und die Gerechtigkeit den Ton bestimmen. Darum näherte er sich den Aussätzigen, was verboten war. Aber er wollte zeigen, dass Gott zugewandt ist. Darum aß und lachte er mit den Zöllnern und Sündern, was überhaupt nicht ging. Aber womit er zeigen wollte, was für eine Welt er sich vorstellt, in der Vergebung und Versöhnung herrscht und in der die, die am Rand sind, hineingenommen werden, heilen dürfen, ihnen Vergebung ausgesprochen wird und sie Teil der Gemeinschaft werden. Jesus ging es nicht um korrektes Leben nach dem Gesetz. Ihm ging es um das gerechte Leben, was zeigt, wie Gott ist und dass Menschen den Weg zu ihrem Vater zurückfinden. Darum haben wir in den letzten Wochen über das Wesen Gottes gesprochen. Nicht nur, damit wir ihn besser erkennen und vielleicht die eine oder andere Vorstellung korrigieren konnten. Ich hoffe, das konnte hier und da passieren. Sondern damit wir ihm mehr vertrauen können und sein Wesen in uns größer wird als tägliche Sehnsucht und persönliches Ziel. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir auf dich schauen können und du in uns hineinschaust. Du siehst, wenn wir auf unser eigenes Leben schauen und auf unseren Alltag, wo wir nicht dem entsprechen, wie wir glauben, das Leben gut wäre, wo wir gemein sind, wo wir falsche Worte und Begriffe wählen, die andere verletzen, wo wir nicht das tun, was liebevoll wäre. Und so wissen wir, dass du auf uns schaust mit diesem Blick, der sagt, ich bringe dich dahin, wo du hin möchtest. Dass du durch deinen Geist in uns wirkst und das groß werden lässt, was gut und gerecht ist. Und das klein werden lässt, was nicht gut und nicht gerecht ist. Danke für deine Geduld, für deine Güte und Barmherzigkeit, für deine Liebe und Gnade und Treue. Und so bitten wir dich darum, dass dein Wesen in uns größer wird, dass du in uns wächst. Du sollst groß werden und wir wollen abnehmen. Nicht, dass wir nicht mehr unsere Persönlichkeit hätten, sondern dass du uns durchtränkst und unsere Persönlichkeit prägst. Wir wollen dich ausstrahlen. Wenn Menschen mit uns zusammen sind, sollen sie einen Geschmack davon bekommen, wie du bist, Herr. Danke für deine Nähe, für deine Geduld und Gerechtigkeit. Für deine Liebe und für deine Treue. Danke, dass wir uns an dir festhalten dürfen, dass du der Anker bist in den Stürmen des Lebens und dass du das Ziel der Geschichte bist. Amen.